Einladen, was wir zu Beginn, nachdem wir die Mutter Gottes jetzt schon mit dem Lied begrüßt haben und vorhin hoffentlich auch begrüßt haben, dich Jesus hier, der du hier gegenwärtig bist im allerheiligsten Sakrament des Altares, dass wir die Mutter Gottes noch um ihren Schutz bitten, hier für uns mit dem Gebet unter deinen Schutz und Schirm. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Bitte für uns, heilige Gottesmutter. Amen, Amen. Also alle ganz herzlich willkommen, die heute da sind. Das Gebet, das wir gerade eben gebetet haben, hängt auch mit dem ganzen Vortrag zusammen, den ich heute halten werde. Es wird um das Konzil von Ephesus und die Gottesmutterschaft oder Gottesgebärerin, den Titel von der Mutter Gottes gehen, der in der Zeit in Frage gestellt worden ist. Aber nochmal zurück und unter deinen Schutz und Schirm. Das Gebet, wir haben da ein Papyrus-Fragment aus dem 3. Jahrhundert, also zwischen 200 und 300 nach Christus. Und Papyrus hat die positive Eigenschaft, ich habe das mitgebracht, weil ich das auch in der Schule für die Schüler verwende, dass es sich besser hält als unser normales Papier. Unser normales Papier würde keine 1700 Jahre halten. Papyrus normalerweise auch nicht, nur wenn es unter sehr guten Bedingungen gelagert wird, das heißt, wenn es sehr trocken ist und keine Feuchtigkeit hat und keine Sonne drauf prallt und so weiter und so fort. Und das ist ein echter Glücksfall, dass wir dieses Muttergottesgebet, das wir gerade eben gebetet haben, unter deinen Schutz und Schirm aus der Zeit erhalten haben. Weil, wenn man aus der Zeit so einen Papyrus erhalten hat, ich gebe das mal durch, dann heißt es ja, dass es das zu der Zeit auf jeden Fall schon gegeben hat und wahrscheinlich sogar schon früher auch. Also dass die Mutter Gottes mit diesem Titel Gottesgebärerin schon ganz früher angerufen worden ist. Und ja, daher ist dieses Gebet Papst Paul VI. Zufolge wegen seines Alters verehrungswürdig und seinem Inhalt nach großartig. Gottesgebärerin. Es zeigt, dass das eben der frühen Kirche vertraut war. Und es gibt einen Grundsatz, so in der Kirche, der lautet, dass das Gesetz des Betens das Gesetz des Glaubens ist und das Gesetz des Glaubens auch das Gesetz des Betens ist. Lateinisch lex orandi, lex credendi. Hat so ins Wort gefasst ein gewisser Prosper Tiro von Aquitanien, der hat auch ungefähr zur Zeit vom Konzil von Ephesus gelebt, hat es aber nicht direkt in Bezug auf die Frage formuliert, sondern in einem anderen Zusammenhang, ist für uns heute nicht so wichtig. Aber dieser Grundsatz, der ist schon wichtig, dass das, was wir glauben, sich in unserem Gebet niederschlägt und das, was wir beten, auch mit unserem Glauben übereinstimmen muss. Und im Umkehrschluss, wenn wir dann eben über lange Zeit allgemein an Gebet in der Kirche vertraut haben, dann können wir auch die Gewissheit haben, dass das ein zuverlässiger Ausdruck von dem ist, was wir glauben. Und wenn wir Maria als Gottesgebärerin oder Gottesmutter, könnte man auch sagen, in dem Gebet ansprechen, dann können wir getrost annehmen, dass Maria wirklich Gottesmutter, Gottesgebärerin ist, dass der Jesus, den sie auf die Welt gebracht hat, nicht irgendein Mensch, sondern dass du wirklich Gott bist, Fleisch geworden hier auf der Erde. Und genau, geht auch, was wir beten, ist Ausdruck unseres Glaubens und geht auch in beide Richtungen. Wenn wir im Glaubensbekenntnis zum Beispiel im Großen beten, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, dann kann man auch genauso beten, ich bete dich an, Gott, Heiliger Geist. Ich weiß nicht, ob das man so macht, so geläufig. Mir persönlich, ich habe den Heiligen Geist natürlich schon unzählige Male angerufen, aber dass ich wirklich so sage, ich bete dich an, Gott, Heiliger Geist, muss ich gestehen, mache ich nicht so oft, aber es wäre ganz katholisch und ganz rechtgläubig. Auch der Heilige Geist wird angebetet wie Gott Vater und Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und nicht alles, was in unserem Glauben mit ausgedrückt ist, muss sich immer in unserem Gebet widerspiegeln. Aber das, was wir beten, sollte immer mit dem, was wir glauben, auch übereinstimmen. So, die Geschichte mit Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, die war vor der Zeit von dem Konzil von Ephesus schon abgehandelt und geregelt auf den beiden ersten Konzilen, Nicäa und Konstantinopel, und das Ergebnis davon, das große Glaubensbekenntnis, das man auch im Gotteslob findet. Und nachdem er jetzt die Frage von den drei göttlichen Personen geklärt hatte, dass die wirklich alle Gott und alle anbetungswürdig sind, geht man weiter zu der Frage, dass man sich mit Jesus Christus im Detail beschäftigt. Wie geht in Jesus Gottheit und Menschheit zusammen? Also im Vorfeld von diesem Konzil in Ephesus, was man immer mit dem Titel Gottesgebärerin auch in Verbindung bringt, steht zunächst nicht eine Frage über Maria, sondern über Jesus Christus. Wie kann man richtig über Jesus Christus sprechen? Und es gab damals zwei ganz berühmte und wichtige theologische Schulen. Die eine war die Schule von Alexandrien im heutigen Ägypten, die andere von Antiochien in der heutigen Türkei. Und die hatten ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen. War nicht verkehrt, die katholische Kirche ist ja weit, aber haben andere Aspekte jeweils stärker betont. In Alexandrien hat man die Heilige Schrift oft in einem übertragenen Sinn ausgelegt. Sie war stark von theologischer Spekulation geprägt und wollte die Verbindung von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus möglichst innig darstellen. Ja, die Einheit von Gottheit und Menschheit besonders betonen. Und auf dem Weg wird dann die Gottheit Jesu eher betont als die Menschheit. Und die Schule von Antiochien hingegen, die zeichnet sich durch eine sorgfältige und nüchterne grammatisch-historische Erklärung der Heiligen Schrift aus. Hat so einen leichten Hauch von Rationalismus. Hier wurde tendenziell dann stärker die Menschheit Jesu betont. Und aus beiden Schulen gingen große Heilige hervor. Aus der alexandrinischen Schule, da haben wir zum Beispiel den Athanasius oder das kappadokische Dreigestirn von Basilius, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa. Und aus der antiochenischen Schule zum Beispiel Kyrill von Jerusalem, nicht zu verwechseln mit dem Kyrill von Alexandrien, um den es heute auch noch geht. Oder auch Antiochia, der große heilige Johannes Chrysostomus. Und jetzt gibt es Anfang des 5. Jahrhunderts, also 400 irgendwas, einen Herrn namens Nestorius. Und der war der damalige Patriarch von Konstantinopel. Konstantinopel, muss man wissen, wir sind im Römischen Kaiserreich. Und Konstantinopel war zuletzt die Kaiserstadt in diesem Kaiserreich. Zu dem Zeitpunkt war das Reich gerade schon zerfallen in Ost- und Westrom, aber einen Kaiser gab es damals nur in Westrom und Konstantinopel, Kaiserstadt. Und da der Bischofssitz, der wird von Nestorius inne gehabt. Konstantinopel, heute Istanbul in der Türkei. Und der nimmt jetzt Anstoß an dem Gottesgebärerin-Titel, den wir verwendet haben in diesem Unter deinen Schutz und Schirm zu Beginn. Weil der sagt, naja, wenn wir sagen, dass Maria Gottesgebärerin ist, dann hört sich das ja so an, als ob irgendwie Gott aus ihr hervorgegangen ist, also als ob Gott nicht so ewig ursprünglich wäre, sondern als ob Maria Gott gewissermaßen wie eine Göttin oder so produziert, meinetwegen, hätte. Ja? Und stattdessen schlägt, weil er jetzt aber auch nicht in der antiochenischen Schule genau unterschieden wird zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur von Jesus Christus, ist das für ihn dann ein Problem. In Alexandrien hat man das immer sehr eng zusammengedacht. Ja? Und stattdessen schlägt er jetzt vor, naja, Menschengebärerin möchten wir sie auch nicht nennen, ja? Sondern wie wäre es denn mit Gottesempfängerin oder Christusgebärerin? Um einerseits eben die Eigenschaften von den Naturen, göttlich und menschlich, präziser zu unterscheiden, wie das den Antiochenern eben wichtig war, und andererseits aufzuzeigen, dass der aus Maria geborene Mensch Jesus mit Gott vereint war. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Ja, die Detailfragen wären dann noch ein bisschen komplizierter. Aber was Nestorius soweit gemeint hatte, das war soweit alles noch nicht falsch. Und man hätte darüber auch diskutieren können, wenn man jetzt nicht schon seit mindestens 200 Jahren ganz selbstverständlich Maria mit Gottesgebärerin auch angerufen hätte im Gebet. Ja, also was wir beten, ist Ausdruck unseres Glaubens. Und man muss das nicht absichtlich falsch verstehen. Das ist der Punkt. Im Gegenteil, in der Zeit vor Nestorius gebrauchen auch Kirchenväter den Titel immer wieder, natürlich die alexandrinischen. Und das klarste Bekenntnis haben wir vom heiligen Gregor von Nazianz, der schon vor Nestorius geschrieben hatte, wenn jemand die heilige Maria nicht als Gottesgebärerin annimmt, dann ist er von der Gottheit getrennt. Wenn jemand sagt, dass Christus durch die heilige Jungfrau wie durch einen Kanal gelaufen sei, wenn jemand behauptet, dass zuerst der Mensch Jesus gebildet worden sei und dann der Gott erst subsistierte, wenn jemand zwei Söhne einführt, einen aus Gott, dem Vater, einen zweiten aus der Mutter und nicht ein und denselben, der soll aus der Sohnschaft fallen, die den Rechtgläubigen verheißen ist. Also der wesentliche Satz nochmal, wenn jemand die heilige Maria nicht als Gottesgebärerin annimmt, dann ist er von der Gottheit getrennt. Und jetzt polemisiert eben Nestorius, der Bischof von der wichtigen Stadt, in seinen Predigen redegewaltig gegen den Titel Gottesgebärerin. Und es kommt zu Aufruhr in der Stadt Konstantinopel, weil die Leute fragen sich natürlich zu Recht, warum soll auf einmal falsch sein, was man jahrhundertelang guten Gewissens beten konnte? Ja. Gesetz des Betens ist Gesetz des Glaubens. Und in diese Diskussion schaltet sich jetzt Cyrill von Alexandrien ein. Wir verehren Cyrill von Alexandrien heute als Heiligen in der Kirche, sicher auch zu Recht. Allerdings in der Geschichtsschreibung war er immer eine umstrittene Gestalt gewesen und bis heute geblieben. Ist bestimmt im Himmel und hält Fürsprache, ich hoffe auch für mich heute bei dem Vortrag. Aber es gibt auch ein paar schwierige Aspekte aus seinem Leben, und das ist vielleicht gut mit zu bedenken, dass man auch in diesen Diskussionen nicht ein zu einseitiges Bild bekommt. Der Cyrill von Alexandrien war Bischof in Alexandrien, und vor ihm war Bischof in Alexandrien sein Onkel, ja, Theophilus. Und dieser Theophilus, der war maßgeblich beteiligt an der Synode, die den heiligen Johannes Chrysostomus seinerzeit von seinem Bischofssitz in Konstantinopel abgesetzt hat. Und auf dieser Synode war eben der Cyrill, damals noch nicht als Bischof, aber seinen Onkel begleitend, eben auch dabei. Und es sieht schon so aus, als ob er gewissermaßen von seinem Onkel dann mehr oder weniger den Bischofssitz geerbt hat. Ist nicht das einzige Mal in der Kirchengeschichte, dass es so eine Vetternwirtschaft gibt. Und es ist auch nicht das einzige Mal, dass dann trotzdem am Ende ein Heiliger noch bei rauskommt. Anderes Beispiel wäre der ganz großartige Karl Borromeus, Kardinal in Mailand. Gott kann auch auf krummen Zahlen gerade schreiben, ja, das ist der Punkt an der Sache. Aber jetzt hatten wir gesagt, Nestorius hat gegen den Gottesgebärerin-Titel polemisiert. Auch der Cyrill war jetzt nicht so feinfühlig in der Art und Weise, wie er geredet hat, sondern es heißt, dass seine eifernde Art gegen Heiden, Juden und Heretiker in Alexandrien ein bisschen eine fanatisierte Atmosphäre begünstigt hat, die dann auch zur Ausschreitung gegen Heretiker und besonders dann gegen eine Philosophin geführt hat, die am Ende dann auch ermordet worden ist. Das hat er natürlich so nicht gewollt, aber es war eben somit diese Stimmung begünstigt. Ja. Das ist der Cyrill, rechtgläubig, aber eine streitbare Persönlichkeit. Ja. Und Cyrill eröffnet seine Kampagne gegen den Nestorius mit einem Schreiben an die ägyptischen Mönche, Alexandrien in Ägypten natürlich, und einem Osterfestbrief, wo er eben gegen die Ansichten von Nestorius dann auftritt. Und die Mönche spielen schon eine größere Rolle, kann man nicht unterschätzen. Die, zum einen, die beten natürlich, wenn ihnen Anliegen wichtig ist, aber auch, weil die Stimmung in dem Volk, was man als richtig und als falsch ansieht, maßgeblich mit beeinflussen. Ist heute in der Erzdiözese Wien auch gar nicht so anders. Ich war vor 2 Tagen auf dem Tag vom geweihten Leben in Wien. Und da hieß, dass 45% von der Pfarrseelsorge von Ordensgemeinschaften getragen wird in Wien. Ja. Also ganz maßgeblicher Einfluss. Zurück zu Cyrill und Nestorius. Der Cyrill bittet Nestorius dann im Jahr 429 schriftlich um Informationen, wie er denn seine Aussagen genau gemeint hat. Und das kann man sich auf jeden Fall für daheim mitnehmen, wenn Sie mit irgendjemandem nicht einverstanden sind. Dann fragen Sie ihn erstmal, wie meinst du das genau? Warum denkst du so, wie du denkst? Und erst hören und verstehen, dann verstanden werden. Und manchmal ändert es schon was an der eigenen Sicht. Aber auch wenn man dagegen dann argumentieren muss, am besten steht man in der Argumentation dann, wenn man die Argumente vom anderen besser verstanden hat als er selbst. Ja. Nestorius beantwortet mit präziser und vorsichtiger Darstellung seiner Christologie und Cyrill legt ihm daraufhin ein weiteres Schreiben seiner eigenen Christologie dar und fordert ihn auf, den Theotokos-Titel doch bitte anzunehmen. Das macht der Nestorius natürlich nicht. Und jetzt wenden sich beide Seiten an Rom, an den Papst. Die Kirche von Rom war im Zweifelsfall immer schon Orientierungspunkt, wenn es um Streitfragen um rechten katholischen Glauben ging. Das Verständnis vom Papst als Oberhaupt von der Kirche, das hat sich erst im Laufe der Jahrhunderte stärker rauskristallisiert, war aber zu dem Zeitpunkt schon ziemlich weit entwickelt. Ja. Erst einen Papst später, Leo der Große, der hat ein ganz starkes Verständnis vom Papst als Oberhaupt der Kirche. Vielleicht sogar noch mehr, als wir es heute hätten. Ja. Aber fast dort sind wir. Ja. Ist alles noch so erst im sich deutlich abzeichnen, wohin die Reise geht. Im Jahr 430, da ist gerade eben noch nicht der Leo der Große Papst, genau 2, 3 Päpste davor, sondern ein Papst Cölestin. Und der nimmt das ernst und erhält eine römische Synode ab, wo man die Frage klärt. Also Nestorius schreibt an den Papst, Cyrill von Alexandrien schreibt an den Papst, die machen sich in Rom Gedanken, was ist jetzt richtig? Und man entscheidet sich in Rom für die Position vom Cyrill von Alexandrien, die eben auch die Tradition stärker bewahrt, die man bisher gehabt hat. Und was auch ein bisschen ein Vorteil von der alexandrinischen Position war, war, dass man natürlich in Ostrom vor allem Griechisch gesprochen hat, in Westrom, in Rom eben Lateinisch. Und dass die Alexandriner es ein bisschen einfacher hatten, mit ihrer Begrifflichkeit ihre Sache auch ins Lateinische ins Wort zu bringen als die Antiochener, aber das ist nur eine Nebengeschichte. August 430, der Papst beschließt darauf, dem Cyrill zu schreiben, dass er ihn unterstützt und den Nestorius aufzufordern, den Theotokos-Titel, Gottesgebärerin-Titel anzunehmen. Und wenn er das nicht macht, soll er innerhalb von 10 Tagen abgesetzt werden. Es ist jetzt so, ein Schiff braucht damals von Rom nach Alexandrien 10 bis 20 Tage. Und das war im August, wo man den Brief auf die Reise gegeben hat. Aber der Cyril, das ist ein bisschen schwierig, der leitet den Brief halt nicht gleich weiter, sondern der macht jetzt erst in Alexandrien nochmal eine eigene Synode. Und da setzt er jetzt 12 Anathemata auf, also 12 Sätze, wo er sagt, die muss man glauben, sonst gehört man nicht zur Kirche mit dazu. Sonst ist man schon so weit draußen, dass man nicht mehr zur Kirchengemeinschaft gehört. Und das war natürlich ganz aus dieser alexandrinischen Sicht und die waren so scharf formuliert, dass ein Antiochener die niemals angenommen hätte. Und jetzt schickt er den Brief von dem Papst zusammen mit diesem Schreiben von der alexandrinischen Synode erst gemeinsam zu dem Nestorius, um da großen Druck auszuüben. Und das hat dann natürlich auch erstmal nichts gebracht. Sondern der Nestorius bittet den Kaiser um Einberufung eines Konzils. Für uns heute ein bisschen merkwürdig, dass der Kaiser Konzil einberuft, aber das war eben damals so. Der Kaiser hatte eben für ganz, in dem Fall noch für ganz Ostrom, große Autorität und auch die Möglichkeiten, das organisatorisch alles in die Wege zu leiten und da eine ernste Aufforderung auch zu machen, sich in Bewegung zu setzen. Und deshalb hat der Kaiser die ersten Konzilien einberufen, was für uns heute ganz verständlich natürlich der Papst machen würde, war damals aber eben noch nicht so. Der Kaiser hat für den ist nicht so wichtig, was im Endeffekt dann beschlossen wird auf dem Konzil. Für den ist wichtig, dass es einen einheitlichen Glauben gibt in seinem Reich, weil ein einheitlicher Glaube ein Stabilitätsfaktor ist. Und deshalb möchte der, dass es da keine Streitereien unter den Christen in seinem Land gibt. Und das ist ja ein ganz schönes Anliegen im Grunde genommen auch. Also wird ein Konzil einberufen. Zu Pfingsten, 431 nach Ephesus, in der heutigen Türkei, 7. Juni. Und Ort und Datum, das muss man schon sagen, die sind ziemlich genial gewählt. Weil der Überlieferung nach war Maria nämlich nach der Auferstehung zuerst einige Jahre in Jerusalem und zog dann mit dem Apostel Johannes, der ja unter dem Kreuz Maria besonders anvertraut worden ist, nach Ephesus, wo sie dann blieb. Und in Ephesus ist sie wahrscheinlich auch in den Himmel aufgefahren. Ich konnte es nicht im Detail recherchieren, es gibt eine andere Tradition, die für Jerusalem spricht, aber nach einem Gespräch mit einem Studienkollegen, der gebürtiger Türke ist, der Julian Falkenberg, scheint das schon so zu sein, dass die Überlieferung mit Ephesus und der Maria echt ist. Wenn man also klären möchte, wie man die Mutter Gottes am besten anspricht, dann geht man einfach zu ihr nach Hause mal, nach Ephesus. Und unser Glaube, der hat nicht nur eine Kopfdimension, sondern eine ganz praktische, weil Gott ein Gott von ganz realen Menschen ist, von uns, und an ganz konkreten Orten auf ganz konkrete Art und Weise gewirkt hat. Und diese Orte, die sprechen gewissermaßen von der Geschichte, die Gott an ihnen geschrieben hat. Und deshalb ist Gott an manchen Orten irgendwie besonders erfahrbar, deshalb pilgern wir zu Wallfahrtsorten, so wie ihr sie heute hierher. Aber um ganz offen zu sein, das Christentum war ja erst seit 311 überhaupt erlaubte Religion im Römischen Reich, davor immer mehr oder weniger stark verfolgt, aber durchweg verfolgt, und erst seit 40 Jahren Staatsreligion. Und in Ephesus war jetzt nicht die Stadt, die gerade dafür bekannt war, der große Marienwallfahrtsort zu sein, sondern Ephesus war der Mega-Wallfahrtsort der Göttin Artemis. In der Apostelgeschichte 1923 kann man das sehr eindrücklich nachlesen. Da wurde viel Geld mit Wallfahrt verdient und als der Paulus dahin kommt und hat man die Angst, dass der das Ansehen von der Artemis schmälert. Und dann gibt es diese wahnsinnige Geschichte, wo die Bevölkerung fast 2 Stunden lang schreit, groß ist die Göttin Artemis von Ephesus oder so. Ja, vielleicht erinnern Sie sich dunkel an die Geschichte aus der Apostelgeschichte. Das ist Ephesus, ja. Und die Marienkirche, in der das Konzil stattfinden sollte, war davor Teil des Tempelbezirks zu Ehren des Kaisers Hadrian und wurde wahrscheinlich erst anlässlich des Konzils umgebaut und umgewidmet. Georg Söll schreibt in Bezug auf die Stadt Ephesus, die christliche Archäologie wird wohl kaum ganz erfassen können, wie viele Bilder oder Statuen über Nacht zu gefälligen und beliebten Darstellungen der Gottesmutter Maria umfunktioniert wurden. Ja. Muss man aber auch aus christlicher Sicht verstehen, wenn man die Leute zum Glauben bewegen möchte, dann ist es natürlich sehr schwierig, wenn man jetzt auf einmal alles niederreißt und niederschlägt, was davor da ist, sondern dann kann man auch versuchen zu sagen, der Artemis, das ist nicht gut, aber wenn ihr die Mutter Gottes verehrt, dann bringt es euch Segen. Ja. So viel zur Stadt Ephesus. Das Datum Pfingsten, da geht es darum, um den Heiligen Geist zu beten. Das braucht es für ein Konzil. Den Heiligen Geist und Maria, die als Fürsprecherin inmitten von den Aposteln dabei ist, das hören wir auch in der Apostelgeschichte. Und die Apostel, die waren ja eine sehr gemischte Gruppe. Von vier wissen wir, dass die Fischer waren. Dann wissen wir von einem, dass er Zöllner, also Steuereintreiber war. Die waren auf jeden Fall keine Freunde, bevor sie Jesus kennengelernt haben. Dann haben wir einen Zeloten, das waren so religiöse Eiferer, die mit Anschlägen das Römische Reich destabilisieren wollten. Dem wollte man vielleicht auch nicht unbedingt begegnen, wenn der jetzt schlecht drauf war. Dann haben wir zwei, die von Jesus Donnersöhne genannt werden und die in Samaria in der einen Stelle in der Bibel Feuer vom Himmel regnen lassen, weil die Leute Jesus nicht aufnehmen, bis Jesus die Schaf zurechtweist, also die auch ganz schön hitzköpfig sein konnten. Dann haben wir einen Petrus, der ein bisschen vorschnell gleich sagt, wenn du es bist, Jesus, lass mich über dem Wasser zu dir kommen. Und ganz anders ein Thomas, der sagt, wenn ich keine handfesten Beweise habe, dann glaube ich nicht. Ja, also das ist die Gruppe von den Aposteln, die einfach unterschiedliche Charaktere hatten und die es bestimmt so aufs Erste vielleicht auch gar nicht so einfach hatten, miteinander gut auszukommen. Und der Pater Bernhard Wuschitzki sagt immer, wenn Maria, diese gute Frau, die Braut des Heiligen Geistes, die voll der Liebe ist und die Einheit stiftet, nicht da gewesen wäre, die hätten es nicht ausgehalten in dem Saal so lange, um den Heiligen Geist zu beten, bis Pfingsten ist, sondern die wären alle auseinander. Und da kommt man jetzt eben gewissermaßen zu Maria nach Hause, nach Ephesus und zu Pfingsten, wo um den Heiligen Geist gebetet wird. Und die Bischöfe, und die Bischöfe sind die Nachfolger von den Aposteln durch Handauflegung, sind wirklich die Nachfolger von den Aposteln. Die Bischöfe kommen gewissermaßen wie die 12 Apostel zu Pfingsten zusammen, um Maria vereint zu werden. Und deshalb ist es von der Konzeption her eine super geniale Idee gewesen, dieses Konzil in Ephesus. In der Umsetzung war es dann leider ein bisschen schwierig. Ja. Die eingeladen sind zunächst mal alle Bischöfe vom Oströmischen Reich. Die hatten es auch nicht so weit herzureißen. Da hat auch der Kaiser auch mehr Einfluss natürlich noch. Aber man hat schon das Anliegen, dass das gesamtkirchlich gut geregelt wird. Es wird auch der Papst eingeladen, der Papst Celestin. Und es wird Augustinus von Hippo eingeladen, der große Heilige, den ihr sie wahrscheinlich alle kennen, mit dieser großen Bekehrungsgeschichte und der dann wahnsinnig viel geschrieben hat, wo man sich schwer tun würde, das alles zu lesen, was er geschrieben hat. Ganz großer Theologe. Und den hat man auch eingeladen, man hat nur leider nicht gewusst, dass er kurz davor schon gestorben war, in der belagerten Stadt von den Vandalen. Und das Schreiben kommt in Afrika, in Hippo, auch leider viel zu spät an. Hippo liegt heute in Algerien und Karthago heute in Tunesien. Das sind so die Bischöfe, die sich da angesprochen fühlen. Und es kommt zu Ostern, 19. April 431 in Afrika an und man schafft es nicht, nochmal sich unter den afrikanischen Bischöfen dort davor zu besprechen, wegen den Vandalen einfach, die da sind und dem Krieg, den es gibt. Und der Bischof von Karthago schickt dann einfach seinen Diakon als Stellvertreter hin. Darf man nicht unterschätzen, aber diese Stellvertreter, die gesandt werden, weil dadurch, dass es früher nicht so eine große Mobilität gab und man nicht, sich auch einfach irgendwie durch Zoom oder so zuschalten konnte, hatte ein Gesandter einen viel größeren Stellenwert, als er das bei uns heute hätte. Ja. Einem Gesandten war gewissermaßen die Person, von der er gesendet wird, gegenwärtig, so war ungefähr die Vorstellung. Auch bei den Rabbinen, bei den Juden, da war diese Woche ein Text im Schott dazu. Und auch du, Jesus, sendest uns ja so, wo du sagst, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf und so weiter und so fort. Ja. Also keine Kleinigkeit, wenn jetzt jemand nur gesendet wird, weil eben der Bischof selber nicht kommen kann. Der Papst selber kann auch nicht kommen, der schickt auch eine Delegation. Ja. Und Konzil war zu Pfingsten einberaumt und leider, es kommt zu Verspätungen. Ja, so wie es eben im Leben ist. Viele kommen nicht rechtzeitig an. Es fehlt vor allem der Patriarch von Antiochien und die Bischöfe. Es fehlen die palästinensischen Bischöfe und insbesondere die Partei, die den Nestorius eigentlich den Rücken gestärkt hätte, fehlt. Am 22. Juni, also mit 2 Wochen Verspätung, will Kyrill nicht länger warten und will das Konzil eröffnen. Der kaiserliche Gesandte Candidian erhebt Einspruch, weil man schon wusste, dass die nicht mehr lange brauchen. Ja. Deren Ankunft stand schon unmittelbar bevor, hat nur noch ein paar Tage gedauert, bis die da waren. Und trotzdem will der Cyril jetzt das Konzil anfangen mit 154 Bischöfen, die eher auf seiner Seite waren. Und die anderen wären ungefähr noch 50 Bischöfe gewesen, die noch unterwegs waren. Und man fängt das Konzil an, trotz dem Einspruch von dem kaiserlichen Kommissar in der Marienkirche in Ephesus. Nestorius war damals auch schon in Ephesus da, der war schon anwesend und lehnt aber trotz dreimaliger Vorladung die Teilnahme am Konzil unter den Umständen ab. Man muss auch dazu sagen, die Volksstimmung in Ephesus war ziemlich gegen den Nestorius. Der hatte sich extra eine kaiserliche Leibwache erbeten und erhalten, weil die Leute nicht für ihn, sondern für den Cyril waren. Ich hatte überlegt, warum. Ich vermute mal, dass es bei der ursprünglich nicht christlichen Bevölkerungsschicht dann eher so war, dass wenn man jetzt schon keine Artemis, sondern eine Mutter Gottes hatte, man der zumindest eine möglichst hohe Würde entgegenbringen wollte. Ja. Der Punkt ist aber, dass Maria tatsächlich eine sehr hohe Würde entgegenkommt, sie wirklich ganz große Würde verdient. Weil sie ist zwar keine Göttin wie Artemis, aber sie ist Mutter Gottes, ja. Wirklich leibhafte Mutter von Jesus, der Gott ist. Kyrill begrüßt die Konzilsteilnehmer mit einer Marienpredigt, die folgendermaßen begann. Die Anfang lese ich vor, die ist sehr schön. Sei uns gegrüßt, Gottesgebärerin Maria, verehrungswürdiges Kleinod des ganzen Erdkreises, Lampe, die nie erlischt, Krone der Jungfräulichkeit, Zepter der Rechtgläubigkeit, Heiligtum, das nie zerstört wird. Sei gegrüßt, durch die Dreifaltigkeit auf dem ganzen Erdkreis verherrlicht und angebetet wird. Durch die Dämonen verjagt werden, durch die der Teufel, der Versucher, vom Himmel gestürzt ist, durch die gefallene Kreatur wieder in den Himmel aufgenommen wird, durch die ganze Schöpfung, die in Götzendienst befangen war, zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt ist, durch die den Gläubigen die heilige Taufe gespendet, durch die das Öl der Freude vermittelt wird, durch die auf der ganzen Welt Kirchen erbaut worden sind, durch die Völker zur Buße geführt werden, durch die Apostel den Völkern das Heil verkünden, durch die Toten auferweckt werden, durch die Herrscher regieren. Alles auf Maria bezogen. Sei gegrüßt, Maria, Gottesgebärerin. Wenn ich das mit meinen eigenen Worten ausdrücken darf, alle Gnaden werden durch Maria vermittelt. Ausschließlich alle. Einschließlich alle. Und daran hat sich im Glauben von der Kirche seitdem auch nichts geändert. Es war immer so. Und der Kyrill, der war eben doch ein Heiliger. Der hat es vom Sinn her was wir glauben, ganz, ganz gut und ganz richtig verstanden. Für mich war das direkt überraschend, diesen Text zu finden, weil dass es Marienverehrung schon in den ersten Jahrhunderten gab, das wusste ich schon, bevor ich den Vortrag vorbereitet habe, aber dass die so tiefgehend wird in den Aussagen, wie das hier ist, das war mir nicht bewusst. Also sowas hätte ich eher bei Bernhard von Clairvaux im 12. Jahrhundert vermutet. Ja. Aber haben wir schon hier auf dem Konzil von Ephesus. Auf dem Konzil wird dann der zweite Brief von Cyrill an Nestorius und Nestorius Antwortschreiben darauf verlesen. Man befindet, dass Kyrills Position mit dem Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel übereinstimmt. Es wurden noch weitere Zeugen gehört, die den Nestorius gekannt haben und Akten verlesen. Auch der Brief mit den 12 Anathemata, die Alexandriner formuliert hatten. Und zuletzt wurde der Nestorius verurteilt und abgesetzt. Ohne dass er anwesend war. Also in Ephesus schon, aber nicht in der Marienkirche. In den eigentlichen Konzilsbeschlüssen wird einfach nur Kyrills Christologie bestätigt und Nestorius verurteilt. Der Begriff Theotokos, Gottesgebärerin, der taucht dort dann gar nicht auf. Ja? Also man hatte schon gelesen und so, aber in dem, was man dann geschrieben hat, was das Konzil beschließt, kommt er gar nicht vor. Der kommt dann später vor auf dem Konzil von Chalcedon, da nimmt man mit auf in die Konzilsbeschlüsse, aber das ist auch irgendwie eine merkwürdige Geschichte. Und das hat sich alles an einem Tag erledigt. Ja. Im Anschluss an die Konzilssitzung, die sich dann bis in die Nacht erstreckt hat, wurden die Bischöfe in einem Fackelzug feierlich in ihre Wohnungen zurückgeleitet. Sowohl der kaiserliche Kommissar, der Candidian, als auch der Nestorius, als auch das Konzil natürlich, verfassen jeweils einen eigenen Bericht an den Kaiser in Konstantinopel. Am 26. Juni, also 4 Tage danach, erscheinen jetzt die antiochenischen Bischöfe und eröffnen mit 50 Bischöfen und dem kaiserlichen Kommissar ein Gegenkonzil, wo Kyrill und seine Anhänger verurteilt werden und die Kirchengemeinschaft aufgekündigt wird, sofern sie nicht widerrufen. Der Kaiser bekommt es mit, erklärt kurzerhand alles bisher Geschehene für ungültig und befiehlt Ende Juni das Konzil unter Teilnahme beider Parteien neu zu eröffnen. Kyrill und seine Anhänger widersetzen sich dagegen und erhielten am 9. Juli durch das Eintreffen von den päpstlichen Legaten, die dann gekommen sind, die entscheidende Unterstützung. Die hatten nämlich vom Papst Cölestin natürlich den Auftrag erhalten, in Fortführung vom Beschluss von der römischen Synode damals, den Kyrill weiter zu unterstützen. Wenn ich es zeitlich richtig und der Nestorius, der hatte ja nicht widerrufen, also waren die auch damit einverstanden, dass der jetzt abgesetzt wurde, weil der Papst ja eigentlich wollte, dass der Gottesgebärentitel annimmt. Die Antiochener verteidigen sich und stellen jetzt ein eigenes Glaubensbekenntnis unter anderem auch auf. Und das ist für mich ein sehr interessanter Punkt, weil vielleicht kennen Sie das aus dem Gottesdienst, wenn der Pfarrer so ein eigenes Glaubensbekenntnis bringt. Vielleicht nicht, wo Sie in die Kirche gehen, aber gibt es. Ja. Es gibt es auch an der Schule, dass man die Schüler selbst ein Glaubensbekenntnis schreiben lässt, ja, was so Ausdruck von ihrem persönlichen Empfinden und Glauben ist. Oder in Jugendgruppen gibt es das. Schreibt euer eigenes Glaubensbekenntnis. Und der Punkt ist, das ist nicht der Sinn von einem Glaubensbekenntnis. Ja. Sondern dem Glaubensbekenntnis ist festgelegt, was so wirklich das Grundlegende, wirklich nur das Grundlegendste so von dem ist, was wir als Kirchengemeinschaft glauben und was uns wirklich gemeinsam auch verbindet und trägt und woran man sich festhalten kann. Ja. Manche Sachen kann man ein bisschen dann unterschiedlich verstehen, aber insgesamt dieses Glaubensbekenntnis, diese Sätze, die das sind, die sind zum Festhalten und nicht einfach zum Überbord werfen und ich schreibe jetzt was Neues oder so. Das ist kein Glaubensbekenntnis. Wenn der Glaube nicht einer ist, ist er keiner, hat irgendein Kirchenvater gesagt. Ja, in dem ganzen Varianz, wo es auch gibt, aber in dem Kerndingen, da muss man schon zusammenstehen. Ja, sonst hat es überhaupt keinen Wert mehr. Deshalb antworten die Alexandriner dann zu Recht, man kann nicht einfach ein anderes Glaubensbekenntnis als das von Nicäa und Konstantinopel aufstellen. Der Kaiser heißt daraufhin, alle Beteiligten zunächst in Ephesus zu bleiben, also sind alle Bischöfe noch da, und schickt einen neuen Kommissar höheren Ranges namens Johannes nach Ephesus. Cyrill und Nestorius werden unter Arrest gestellt und die übrigen Konzilsväter nach Hause entlassen. Der Kaiser beruft jetzt jeweils 8 Abgeordnete von jeder Partei zu sich nach Konstantinopel, die erklären sollen jetzt ihre jeweilige Position. Und wie es zu erwarten ist, spätestens mit der Entscheidung von den päpstlichen Legaten aus Rom, geht es dann im Ende gut für den Cyrill aus und der Nestorius wird verbannt in eine Oase nach Ägypten. Und dort ist er weiterhin schriftstellerisch sehr tätig, also es geht ihm jetzt nicht schlecht oder so. Er überlebt auch noch den Cyrill, aber er hat nicht mehr so den Einfluss, den er gehabt hätte, als er Bischof von Konstantinopel war, Patriarch von Konstantinopel. Am 30. Oktober 431 zieht Cyrill wieder in Alexandrien ein. In Rom lässt man zur Erinnerung an das Konzil einen Triumphbogen an der neu erbauten Basilika Santa Maria Maggiore anbringen, was man heute noch sieht, ein Marienmosaik. Insgesamt führt es zum Aufblühen von Marienfrömmigkeit, dieses Konzil, wenn man sich vergewissert hat, dass man Maria wirklich als Gottes Gebärerin ansprechen kann, auch wenn es nicht in den Konzilsbeschlüssen drin war, aber das war ja der Ausgangspunkt von der Streitfrage. Werden viele Kirchen auch Maria gewidmet. Und eine Sache, die man sich am Ende fragen kann, ja, also man ist in Ephesus zusammengekommen, aber irgendwie hat man es nicht zusammen geschafft. Es wird immer wieder gefragt, war das denn so notwendig, dass der Nestorius dann von seiner Lehre her verurteilt wird? Hätte man das nicht auch so auslegen können, dass man sagt, na, das war doch eigentlich ganz in Ordnung, der hätte ja jetzt nicht hier als Heretiker gebrandmarkt werden müssen. Zunächst von dem, wie er theologisch gedacht hat, also was sein ursprüngliches Anliegen war, hätte man das schon so stehen lassen können. Aber es gibt das Problem war dann, dass er eben die anderen hat nicht so stehen lassen können, sondern gegen den Gottesgebärerentitel so aufgeschrien hat. Und Gottesgebärerin drückt eben sehr gut aus, dass Maria nicht irgendjemand, sondern Gott geboren hat. Nicht, weil sie Gott jetzt produziert hätte natürlich, sondern weil der Mensch Jesus auch wirklich Gott ist. Sondern in der Kirche gibt es eben Entscheidungen, wo man sich auch auf eine einheitliche Sprache einigt, damit alle Wissen sich auskennen und es nicht zu unnötigen Verwirrungen kommt. Es gibt in den Unternehmen ein Wording. Zum Beispiel wurde uns in der Hochschule Heiligen Kreuz ab einem gewissen Zeitpunkt immer wieder eingebläut. Man sagt zu dem Klostergasthof Klostergasthof und nicht Stiftstaverne. Und also in Heiligen Kreuz heißt Stiftstaverne. Und man sagt nicht Stiftsgasthof und man sagt auch nicht Klosterstübel oder irgendwie so, sondern man sagt Klostergasthof, weil wenn jetzt irgendjemand von außen kommt und den Klostergasthof sucht, und dann sagt der eine Stiftstaverne und der andere Klostergasthof, dann denkt er, sind das jetzt zwei verschiedene Sachen oder wo muss ich hin und kennt sich nicht aus. Ja? Also man hat eine einheitliche Sprachregelung, die auch eine Sicherheit gibt und an die man sich dann auch hält, die eine Orientierung gibt. Und wenn jetzt jemand anderes kommt und sagt, aber das ist ganz verkehrt, anders würde man es viel besser nennen, dann kann man sagen, man könnte es auch anders nennen vielleicht, aber es spricht nichts dagegen, dass wir das so machen, wie wir das machen. Ja. Und deshalb ist der Nestorius auch zu Recht verurteilt worden. Ja. Ein konkreteres Beispiel für den Gebetskontext, ihr kennt sicher das Gebet vom heiligen Erzengel Michael. In der lateinischen Sprache ist das ganz klar, aber in der deutschen Übersetzung, es gibt, ich weiß nicht, wahrscheinlich 5 verschiedene Versionen. Und wenn jetzt unterschiedliche Gruppen zusammenkommen und das beten wollen, dann geht es immer durcheinander. Der eine betet so, der andere betet so und irgendwie ist das ungut. Ja. Auch wo wir jetzt angefangen haben, unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin, gibt es auch viele, die Gottesmutter beten. Ja, ist nicht falsch. Ja. Also Gottesmutter ist vielleicht für uns sogar irgendwie näher, weil Gebärerin sich so technisch ausdrücken kann, als ob Maria irgendwie so eine Gebärmaschine gewesen wäre. Oder irgendwie. Nein, sie ist natürlich ganz Mutter und das ist für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Aber zumindest innerhalb von in dem einen Wort war es jetzt nicht schlimm, also keine Kritik. Ja, es ist nur, weil es jetzt direkt gerade auch passt zu dem Thema. Ja, zumindest innerhalb von einer Gebetsgruppe, wenn man sich dann geeinigt hat, wir beten so, dann betet man es einheitlich und ansonsten ist irgendwie, dann reibt sich das. Ja. Gut, Gottesmutter, Gottesgebärerin. Und das ist das grundlegende und zentrale Mariendogma, auf dem dann alles andere, was wir über Maria sagen, aufbaut. Weil ihr wirklich die von allen Menschen die allerhöchste Würde zukommt und weil sie den allergrößten Gott selbst geboren hat, für ihn Mutter war. Und so wie Gott durch sie in die Welt gekommen ist, möchte Gott auch in unser Leben kommen. Und so möchte Gott auch, dass wir durch sie auch zu ihm kommen, auch in der anderen Richtung. Und das ist das, was Ephesus dann für uns in unserem Glauben bedeutet. Dass Jesus wahrer Gott ist, aber das war auch schon davor klar. Und dass Maria wirklich so verehrt werden kann und dass sie die Mittlerin aller Gnaden ist, wie man mit Kyrill sagen könnte. Dass man alles, was man erbittet, im Endeffekt durch Maria erhält, ob wir das wissen oder nicht. Und dass wir keinen Fehler machen, wenn wir sie um ihre Fürsprache bitten. Und dass sie uns hilft und uns da Mittlerin ist. Amen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, noch einen Kommentar dazu. Wahrscheinlich war manches ein bisschen befremdlich, ja. Aber ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man das hört und weiß, weil mir ging es so, dass durch das Studieren mein Herz nicht irgendwie eng, sondern weiter geworden ist, ja. Weil man lernt zum einen unterschiedliche Positionen verstehen und man sieht auch, dass in der Geschichte es immer Probleme und Streitereien und so weiter und so gab. Und was es heute eben an Streitereien gibt und gegenseitigen Verurteilungen und so weiter und so fort, das wirft einen dann nicht mehr so vom Sattel direkt, ja. Sondern die Kirche hat das früher durchgestanden und sie ist nicht davon untergegangen, wie du versprochen hast. Und sie wird es auch in Zukunft nicht tun, ja. Es gibt diese Auseinandersetzungen, aber man muss sich davon nicht beunruhigen lassen und man kann vertrauen, auch wenn da nicht alles immer so schön abläuft, wie man es jetzt bei der Einberufung von dem Konzil zum Beispiel sich hätte erhoffen können, dass es am Ende trotzdem weitergeht.